Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge Up & Drive. Mein Name ist Timo Rauhut und heute dreht sich alles um den neuen Porsche 911 GT3. Los geht's! Moin Moin und herzlich willkommen zur 10. Folge Up & Drive aus dem wunderschönen und sonnigen Hamburg. Und zur Feier des Tages dachte ich mir einfach mal, wir beschäftigen uns heute mit so einem richtigen Rennstreckenknaller. Und zwar mit dem aktuellen Porsche 911 GT3. Die sich mit dem Fahrzeug ein bisschen mehr auskennen, die wissen, da gab es gerade quasi die Modellablöse beim GT3 und vor, ich glaube, 2 Monaten ist jetzt offiziell der neue GT3 auf den Markt gekommen. Und seit jeher ist natürlich der GT3 die Straßenversion des Cup-Fahrzeugs. Porsche hat ja eine eigene Rennserie, den Porsche Carrera Cup. Den gibt es, glaube ich, so seit 1990. Und ja, da wird das Fahrzeug dann halt auch in der Rennversion, also in der wirklich Cup-Version dann bewegt. Angefangen hat man in der Rennserie mit dem Porsche 964 Cup, hieß das Fahrzeug da. Und das Straßenpendant war dann der 964 RS, was quasi, also damals hießen diese Rennsportversionen noch RS. Und ich glaube, ab der Baureihe 996 wurde dann die Bezeichnung GT3 verwendet und für die ganz extremen Versionen dann die Bezeichnung GT3 RS. Das sind dann die GT3s, die nochmal leichter sind, die nochmal extremer sind. Aber um die RS-Modelle und um die Cup-Modelle soll es hier heute nicht gehen, sondern es geht hier heute um, in Anführungsstrichen, den normalen GT3 der Modellbaureihe 992. Und wenn man sich das Fahrzeug anguckt, dann schreit der quasi schon nach Motorsport. Also da hat Porsche bei der Version wirklich alles gegeben. Ich glaube, das auffälligste Merkmal, was ihn wirklich einfach differenziiert vom normalen 911er, also die normale 911er-Linie ist selbstverständlich hier erkennbar. Das ganze Fahrzeug wirkt halt einfach wesentlich bulliger und am Heck ist einfach ein riesengroßer Heckflügel montiert. Und das Besondere an dem Heckflügel ist tatsächlich, also bei den ganzen Vorgängern wurden die Flügel immer von unten gestützt und hier wird etwas verwendet, das nennt sich Schwanenhalshalterung. Der wird quasi von oben gehalten. Der Spoiler muss man sich am besten angucken. Packe euch natürlich auch wieder einen Link unten in die Beschreibung vom Podcast, dass ihr euch das natürlich auch angucken könnt. Was hat sich neben dem riesengroßen Heckflügel noch geändert, der by the way echt extrem gut aussieht und dem Auto wirklich richtig gut steht? An der Front gibt es eine relativ große Frontschürze mit schönen Lufteinlässen. Und zum ersten Mal beim GT3 die Luftauslässe für den Mittelkühler, die sind jetzt in die Haube gewandert. Die waren vorher ja quasi zwischen Frontschürze und Haube, so ein Zwischenspalt. Und die sind jetzt richtig in die Haube gewandert. Und das sieht extrem geil aus. Und das schreit halt richtig nach Motorsport. Macht das Auto einfach, also es sieht sehr, sehr zornig aus von außen, kann man einfach mal so sagen. Aber genau das soll ja auch erreicht werden bei dem Fahrzeug. Des Weiteren haben wir halt an der Heck, am Heck ganz gewohnt, wie es beim GT3 ja üblich ist, die zweiflutige Auspuffanlage, die mittig orientiert ist und auch einen relativ großen Diffusor tatsächlich. Das wundert natürlich nicht bei diesem Fahrzeug. Serienmäßig ist der GT3 mischbereift. Das heißt, an der Vorderachse sind 20 Zoll Felgen. Und an der Hinterachse sind 21 Zoll Felgen angebracht. Das ist relativ unüblich. Normalerweise fährt man ein Auto sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse mit gleich großen Felgen. Bei Sportfahrzeugen macht man das ganz gerne. Gerade bei Fahrzeugen, die halt nur einen Heckantrieb haben und halt quasi damit eine Lenkachse und eine Antriebsachse. Und da kann man einfach noch besser die Anforderungsprofile feinjustieren, sage ich jetzt mal. Deswegen gibt es hier eine sogenannte Mischbereifung und das Fahrzeug steht auf der Vorderachse auf Reifen, die 255 mm breit sind und an der Hinterachse sind 315 mm breite Reifen verwendet. Ihr könnt euch ja mal einen Zollstock nehmen, das ist ganz schön groß. Also wenn man so einen Reifen runtergefahren hat, habe ich früher schon auf Kartbahnen gesehen, bei den großen Reifen. Die werden dann gerne abgezogen, auf die Seite gelegt, eine Glasplatte drauf und dann hat man einen super Couchtisch. So kann man dann natürlich auch so einen Reifen recyceln, ne? Die Felgen verfügen selbstverständlich über einen Zentralverschluss, so wie es im Motorsport üblich ist. Und es gibt auch nur diese eine Felgenvariante fürs Fahrzeug. Das Einzige, womit man hier spielen kann, ist die Lackierung. Da gibt es Porsche-typisch wieder, ich glaube, schwarz, grau, dann dieses Aurum heißt das, glaube ich, so eine goldene Variante. Und so ein bisschen dieser Trend zu den Zierringen ist jetzt wieder gekommen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es auch die Kommunikationsfarbe von dem Fahrzeug ist ja Shark Blue, so ein unifarbener hellblauer Ton, sage ich jetzt mal. Und da gibt es auch die Felgen mit diesem Shark Blue Felgenrand. Ja, muss man mögen. Ich bin da nicht so ein großer Fan von. Genauso wenig, wie ich irgendwie rote Bremssättel cool finde. Auch wenn das irgendwie Sportlichkeit suggerieren soll. Hat bei mir einfach immer irgendwie das Gefühl so von, wenn ich, vielleicht kennst du der ein oder andere, früher, wenn man irgendwie 18 Jahre alt war, dann hat man seinem alten Golf halt irgendwie rote Bremssättel verpasst. Hat irgendwie sowas von, ja, so Tuning. Ja, muss man mögen, ich mag es nicht, aber das ist ja zum Glück Geschmackssache. Deshalb würde ich die Bremssättel auch in Schwarz nehmen, das gibt es auch beim GT3. Generell auch in der Podcast-Beschreibung findet ihr wieder einen Link mit dem Code aus dem Generator, wie ich das Fahrzeug so konfigurieren würde. So, aber was steckt unter dem Kleid? Und da bin ich wirklich heilfroh. Dass es wieder ein reiner Saugmotor geworden ist, und zwar ein 4 Liter großer 6-Zylinder Boxermotor. Wirklich Porsche typisch, und ich werde nicht sagen, dass ich schlaflose Nächte hatte, weil ich Angst hatte, dass dieses Fahrzeug vielleicht auch irgendwie Turbo aufgeladen wird. Aber so, sagen wir mal, die Zweifel waren da und die wurden zum Glück widerlegt. Es ist, wie gesagt, ein reiner Saugmotor geworden. Wunderbar. Auch klangtechnisch natürlich absolut Porsche-like und einfach eine Offenbarung für die Öhrchen. Der Motor leistet in dem Fahrzeug 410 PS und dreht maximal 9000 Umdrehungen. Das ist natürlich ja relativ ordentlich und erzeugt natürlich auch dann das Porsche-typische, dieses Schreien von dem Fahrzeug. Gibt nachher noch ein paar Soundbeispiele. Da könnt ihr das dann auf jeden Fall auch nachvollziehen, was ich damit meine. Ansonsten, ja, wird das Fahrzeug serienmäßig, was ich sehr, sehr cool finde. Man hat die Auswahl zwischen dem Doppelkupplungsgetriebe, dem PDK von Porsche, oder aber auch einem Sechsgang Handschaltgetriebe, wenn man das möchte. Und das Ganze ohne Aufpreis, also weder das eine oder das andere. Man hat einfach die Wahl, was man einfach lieber haben möchte. Möchte man eine Automatik in Anführungsstrichen oder möchte man einfach ein handgerissenes Fahrzeug? Habe ich so jetzt auch noch nicht bewusst gesehen, dass es das gibt. Sehr cool. Und im Zusammenspiel mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sprintet der GT3 in 3,4 Sekunden von 0 auf 100. Und ja, wie sich so ein Sprint anhört, das, ja, hören wir uns jetzt mal an.
3, 2, 1.
Puh, klingt das nicht schön? Und vielleicht weiß der ein oder andere auch, was ich mit diesem Singen des Motors meine. Das ist so ein ganz, ja, total individuelles Geräusch, was ich eigentlich, das kenne ich nur von den Porsche-Motoren. Ein kleines Detail, was mir gerade einfällt zum Getriebe. Beim PDK hat man ja auch die Möglichkeit, manuell zu schalten. Also es gibt ja dann die manuelle Schaltgasse, da kann man das dann reinlegen. Und der Hebel, der hier verbaut ist, der sieht eher aus wie ein normaler Handschalter. Also beim aktuellen 911er hat man ja nur diesen kleinen Knupsi, mit dem man dann halt die Gänge einlegen kann. Das haben sie halt geändert. Hier hat man halt einen richtigen Schalthebel in der Mittelkonsole, womit man dann quasi auch ja, manuell in der Schaltgasse schalten kann. Und hier ist zum Glück, ja, ich sage zum Glück, die Anordnung richtig rum, was das Rauf- und Runterschalten angeht. Also hochschalten tut man hier, indem man an dem Hebel zieht, und runterschalten, indem man nach vorne drückt. Das ist mir tatsächlich beim Audi R8 aufgefallen, als ich damit mal gefahren bin. Da ist das irgendwie andersrum und ich verstehe es da nicht ganz. Ich meine, der R8 ist halt auch ein Sportwagen oder Supersportwagen, mit dem man halt auch auf dem Track unterwegs sein kann. Verstehe ich nicht, warum Audi das so rumbaut. Ich möchte nicht zum nach vorne schalten oder beziehungsweise zum Hochschalten nach vorne drücken müssen, weil ich werde ja bei der Beschleunigung nach hinten gezogen. Das ist irgendwie für mich, zumindest in meinem Kopf, ist das sehr widersprüchlich und ich will jetzt nicht sagen, dass es zu Verwirrung geführt hat, das wäre jetzt übertrieben, aber ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Kenne ich auch woanders nicht. Hier ist es zum Glück nicht der Fall. Hier ist alles in meinen Augen richtig rum eingebaut und da kann man auch mal beherzt zum Schaltgriff greifen beim Schalten. Kommen wir zum Interieur. Das ist relativ unaufgeregt, ehrlicherweise, denn es sieht mehr oder weniger aus wie im ganz normalen 911er. In der Mitte klassisch der analoge Drehzahlmesser und die restlichen Anzeigen im Board sind halt digital. Also alles irgendwie am gewohnten Platz. Ich glaube, der größte Unterschied ist der GT3-Schriftzug in den Sitzen auf Kopfhöhe. Und natürlich irgendwie beim Blick in Rückspiegel oder Seitenspiegel sieht man halt diesen massiven Heckflügel. Ansonsten fällt einem erstmal nicht wirklich auf, dass man jetzt hier in so einer Sportvariante vom 911er sitzt. Es sei denn, man entscheidet sich für die Carbon-Schalensitze und das optionale Clubsport-Paket, was ich persönlich beim GT3 immer wählen würde. Da wird dann Überrollkäfig verbaut und es gibt Hosenträgergurte und einen Feuerlöscher. Also damit macht man diese Sportvariante dann quasi auch rennstreckentauglich. Würde ich auf jeden Fall immer dazu buchen. Denn es ist ja schließlich auch ein Rennwagen. Und was das Fahrzeug kann, das hat Lars Kern auf der Nordschleife bewiesen. Also Lars Kern ist ein Porsche-Testfahrer. Und der hat es geschafft, die Nordschleife in unter 7 Minuten zu umrunden, also ganz, ganz knapp unter 7 Minuten, 6 Minuten 59 und ein paar zerquetschte. Und das ist schon sehr, 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 sehr schnell. Um das so ein bisschen einzuordnen, ein Porsche 918 Spyder, also ein Hypercar oder das letzte Hypercar von Porsche, hat vor, ich glaube, 6 Jahren die Nordschleife in 6 Minuten 57 umrundet, also irgendwie 2,5 Sekunden schneller, nur in Anführungsstrichen. Das Fahrzeug hat aber auch knapp 900 PS. Also da sieht man mal wieder, wie gut Porsche es schafft, einfach die Fahrzeuge weiterzuentwickeln und halt auch die Leistung auf die Straße zu bringen, die Fahrzeuge haben. Man sagt ja immer so, also so eine Redewendung, 400 PS in einem Porsche sind wie 500 PS in anderen Fahrzeugen. Das kann man tatsächlich auch so ein bisschen beobachten. Sie kriegen es halt einfach hin durch die Konstruktionsweise des Fahrzeugs mit in Anführungsstrichen vielleicht manchmal ein bisschen weniger Leistung als die Konkurrenzfahrzeuge. Zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie an AMG GTR denke, was ja quasi der direkte Wettbewerber zum GT3 ist, der hat wesentlich mehr Leistung in Anführungsstrichen. Der hat, glaube ich, 570, 580 PS, so roundabout, und braucht ungefähr 10 Sekunden länger, um halt einmal die Nordschleife zu umrunden. Fairerweise, Auto ist jetzt natürlich auch ein paar Jahre älter, aber das zeigt so ein bisschen dieses Ding, dass Porsche es einfach schafft, mit manchmal ein bisschen weniger Leistung dann doch irgendwie schneller zu sein. Wer sich den aktuellen GT3 in die Garage stellen möchte, der muss leider auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. In der einfachsten Variante, also mit wenig Ausstattung, geht es ab 171.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer los. Das ist natürlich ein Batzen. Nach oben hin sind da auch wieder keine Grenzen gesetzt, ausstattungstechnisch. Da kommt man auch gerne dann mal gut über die 200.000 Euro. Wenn ich allein irgendwie an die Carbon-Keramik-Bremsanlage denke, die mit etwas über 10.000 Euro zu Buche schlägt, muss jeder selbst wissen, ob er das braucht. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Und warum ja, man so viel Geld für das Auto ausgeben sollte oder ja, kann, das hören wir uns jetzt auch einfach nochmal an.
3, 2, 1.
Also ich würde sagen, die Car-Sounds, die sprechen absolut für sich. Und jedem Petrolhead geht da das Herz auf bei diesen Geräuschen. Ja, also ich würde ihn auf jeden Fall nehmen. Und mit diesen Sounds des GT3 kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, könntet euch an den Sounds ein bisschen ergötzen, sage ich mal. Und wenn euch das alles gefällt, was ihr hier hört, dann ja, abonniert doch gerne den Podcast auf eurer ja, Streaming-Plattform. Teilt es auch mit euren Freunden und Familie. Und ich freue mich dann, euch ja, in 2 Wochen wieder begrüßen zu dürfen zur 11. Folge. Bis dahin, gute Fahrt, euer Timo.